herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bugtales, eurem unregelmäßigen Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr wieder mir zu, Jasmin und meinem Kollegen
Lorenz.
Genau, also endlich sind wir mal wieder da. Das ist lustig, weil letztes Mal haben wir gesagt, endlich sind wir wieder da, ab jetzt geht's los. Und dann bin ich fast gestorben. Naja, übrigens, tragt Maske. Corona macht gar keinen Spaß. Hab's mal für euch getestet jetzt. Und hab gemerkt, Mensch, kann man auch lassen einfach. Deshalb tragt Maske und lasst euch impfen. Kleiner Tipp von mir. Aber jetzt sind wir eventuell unter Umständen vielleicht wieder da. Also dauerhaft. Schütz, Lorenz, du willst was sagen?
Nee, ja, also stimmt. Und wir haben ja auch was im Gepäck zumindest.
Wir haben was im Gepäck. Also wir waren auf dem Superbloom Festival und haben dort zwei Podcast-Folgen live aufgenommen, die ihr in den nächsten Tagen noch zusätzlich kriegt. Deshalb ist das hier eine kürzere Folge, damit wir euch nicht komplett voll nölen. Geht ja gar nicht, dass ihr gewohnt seid, alle paar Monate mal zufällig eine Folge zu kriegen und dann plötzlich drei hintereinander. Also deswegen gibt es jetzt eine kleine Folge mit einer Geschichte von Lorenz. Dann können wir starten. Oder hast du noch irgendwas? Ach, ich hab was. Ach ja, mein neues Buch kommt raus. Ach du meine Güte, haben wir lange keinen Podcast gemacht. Ich glaube, letztes Mal habe ich auch gesagt, mein neues Buch kommt raus und das war dann einfach Schreibers Naturarium. Naja, mein neues Buch kommt raus. Es heißt Endling. Das ist ja der Begriff für das letzte Exemplar einer Art. Und in dem Buch geht es um Artensterben, um Frauenrechte, um Rechtsruck. Also alles fröhliche Themen. Aber es ist auch, glaube ich, ein bisschen witzig, weil lustige Menschen sich damit befassen. Und vielleicht wollt ihr es ja lesen. Ihr könnt es signiert vorbestellen im Shop von Autorenwelt. Und wer es unsigniert will, einfach beim Buchhändlerinnen und Buchhändler eurer Wahl.
Kostet es bei Autorenwelt eigentlich mehr?
Nee, das kostet das Gleiche, aber ich kriege mehr Geld dafür. Also generell gerne Bücher bei Autorenwelt kaufen.
Ja, also es gibt quasi eine Signatur gratis, wenn man es da bestellt. Cool.
Genau. So, nachdem wir jetzt 3 Minuten lang den Kram beredet haben, ich mit meinen Off-Topic-Sachen durch bin, dann können wir uns ja jetzt direkt in die Folge stürzen, Lorenz, weil du hast uns eine Geschichte mitgebracht, weil ist ja oft so, dass ich dir irgendein random Paper schicke und sage, guck mal, Lorenz, mach das mal für den Podcast, wie wär's?
Ist richtig. Und diesmal war das eine Webseite, und zwar scitechdaily.com, also mutet jetzt erstmal seriös an.
Naja, also ich finde, das klingt schon wie sie. Der Kontext ist, der Link von dieser Webseite, den habe ich ganz oft in meinen Social Media Timelines gehabt. Die Leute haben das geteilt wie verrückt. Und wir hatten ja schon mal so eine Situation, wo ich die Geschichte gemacht habe mit dem plötzlichen Kindstod, wo es auf einmal überall hieß, wir haben den plötzlichen Kindstod verstanden, ist geheilt quasi. Dabei war das einfach nur, müssen wir mal gucken, ich verlinke auch nochmal die Folge in der Beschreibung. Es war halt einfach so ein kleines Detail, was theoretisch damit im Zusammenhang stehen könnte. Also viele, viele Konjunktive. Mhm. War da noch lange nicht so heiß, wie es gekocht wurde. Und den gleichen Fall deswegen, Lorenz,
das war auch bei dir so. Und zwar die Überschrift dieses Artikels war: New vaccine can completely reverse autoimmune diseases like multiple sclerosis, type 1 diabetes and Crohn's disease. Also es gibt einen neuen Impfstoff und der kann Autoimmunerkrankungen komplett umkehren. Also komplett umkehren. Autoimmunerkrankungen wie zum Beispiel Multiple Sklerose, Diabetes Typ 1 oder Morbus Crohn.
Ist es nicht schön, in der Zeit zu leben, wo plötzlich MS, Diabetes und alles komplett geheilt sind?
Mit nur einer Impfung.
Und komischerweise hört man das nur in irgendwelchen News-Outlets, also andere auch seriösere News-Outlets haben es dann natürlich ungeprüft übernommen. Und komisch, aber ich hätte ja gedacht, aus Stockholm, Nobelpreiskomitee dreht komplett frei. Hört man gar nichts. Mhm. So.
Ja. Also ist natürlich immer erstmal ein gutes Indiz dafür, ob das Ganze seriös ist oder nicht, weil wenn man so absolute Formulierungen hat, ist die Wahrscheinlichkeit meistens gering, dass es stimmt. Und in dem Fall ist diese absolute Formulierung eben completely, also komplett, es wird komplett umgekehrt. Und wenn man dann auch noch ein ganzes Areal an Krankheiten mit nur einer Impfung heilen kann, dann ist es ja erst ein recht Grund für Schwurbler, da zu sagen, okay, also ich war eh schon immer gegen Impfungen.
Das klingt für mich so ein bisschen wie diese Geistheiler oder diese komischen Kräutertypen oder irgendwas. Ja, hiermit kann man Krebs komplett heilen, AIDS, alles und so. Ja. Da weiß man eigentlich schon immer so, okay, ich gehe da wirklich so mit einer Sache alles heilen. Ja, der Rosenquarz, der heilt alles auf der Welt.
Aber da wir die ganze Sache nicht so schwarz-weiß betrachten, wie diese Überschrift suggeriert, habe ich mir den Artikel mal durchgelesen und man muss da schon ein bisschen abschwächen. Also
bisschen?
Von dem Vorwurf, den man jetzt quasi den Verfassern von diesem Artikel macht. Weil im Text wird es zumindest relativiert, ein Stück weit, aber es wird auch den Leuten, die diese Arbeit gemacht haben, sehr viel in den Mund gelegt, was sie so, wenn man die eigentliche Veröffentlichung liest, gar nicht gesagt haben. Mhm. Aber um mal von vorne anzufangen. Also, worum geht es eigentlich? Es geht um eine Arbeit, die wurde im Anfang September im Journal Nature Biomedical Engineering publiziert. So, ist also von der Nature Publishing Group, also dem quasi der Sparte an Zeitschriften, wo auch Nature dazugehört, also einem der renommiertesten Journale.
Ja.
Genau. Und generell, was man sich dann merken kann, es gibt da natürlich noch Unterjournale, also zum Beispiel Nature Biotechnology. Ja, das ist dann immer noch ziemlich gut, weil immer noch Nature, sind aber schon zwei Worte. Also die größten Journale haben ein Wort, Nature, Cell oder Science, das ist immer nur ein Wort und das sind die größten Journale. Und dann gibt es die Zwei-Wort-Journale, also Nature Biotechnology, Nature Medicine oder sowas. Und jetzt sind wir bei den Drei-Wort-Journalen, also Nature Biomedical Engineering. Die sind aber immer noch relativ renommiert. Die gibt es, glaube ich, seit 2017, also diese Zeitschrift. Und die hat einen Impact-Faktor, das ist so eine Maßzahl für, wie einflussreich ist eigentlich so eine Zeitung, von 29.
Ja, ganz anständig.
Das ist immer noch, also eigentlich richtig gut.
Ja.
So. Und in dieser Zeitschrift wurde jetzt veröffentlicht, ein Team und der Letztautor, der das sozusagen alles immer so ein bisschen koordiniert, dessen Name war Jeffrey Hubble. Und der kommt,
wie das Hubble Space Teleskop?
Nee.
Oh.
Also H-U-B-B-E-L-L und Hubble wird ja, glaube ich, H-U-B-B-L-E geschrieben.
Vielleicht Hubble oder so, vielleicht so Franzose.
Jeffrey Hubble.
Jeffrey Hubble.
Er kommt jedenfalls arbeitet momentan an der Universität von Chicago in Illinois, in den amerikanischen, in den Vereinigten Staaten von Amerika, so muss es heißen. Und in diesem, also in der eigentlichen, die eigentliche Arbeit, die da veröffentlicht wurde, ist, muss ich schon sagen, sehr technisch, weil es um viele zielgerichtete Veränderungen von bestimmten Immunzellen geht, also vor allem von Immunzellen des erworbenen Immunsystems, also den sogenannten T-Zellen. Haben nichts mit Tee zu tun, den man trinken kann, sondern
ich glaube, jeder, der Bakterien ein bisschen hört, kennt Tee.
Also schon. Die aus dem Thymus kommen, genau. So. Und es geht also schon mal nur um einen sehr bestimmten Teil des Immunsystems und das legt ja auch schon nahe, dass man jetzt nicht die Komplettlösung für alle möglichen Autoimmunerkrankungen gefunden hat, wo ja nicht nur diese Zellen eine Rolle spielen, sondern auch ganz andere Zellen, zum Beispiel die von mir ja sehr favorisierten Makrophagen.
Ja, aber gerade so Multiple Sklerose, da weiß man ja, also ich meine, das ist so eine komplexe Krankheit, die hat ja nicht mal ein eindeutiges Krankheitsbild, sondern man nennt es ja die Krankheit mit den 1000 Gesichtern.
Ja.
Da ist eigentlich klar, dass, also ich meine, das ist schon krass.
Ja.
Die genetische Komponente und alles wird da, naja, gut.
Ja. So, also die Arbeit ist an sich sehr technisch, zeigt aber den Mechanismus eines sehr interessanten Phänomens. Nämlich bei Autoimmunerkrankungen ist ja generell so, dass sich das Immunsystem sozusagen die körpereigenen Zellen angreift. Also nicht irgendwelche Krankheitserreger, sondern die körpereigenen Zellen. Und was dieses Team jetzt gemacht hat, ist eine Methode zu entwickeln, wie die Immunzellen quasi auf ihrem Kriegszug gegen die körpereigenen Zellen wieder abgebremst werden.
Mhm.
Und das ist natürlich erstmal toll und könnte vom Prinzip her natürlich für alle möglichen Autoimmunerkrankungen genutzt werden.
Ja.
Wir wissen aber zwei Dinge nicht. Erstens, ob das da auch funktioniert und wie gut.
Ja, Details, Lorenz, jetzt wirklich du mit deiner negativen Einstellung.
Ja. Also im Prinzip könnte es funktionieren. Aber was sie eigentlich nur gezeigt haben, und das steht aber auch in diesem Artikel, den du mir geschickt hast, irgendwo ganz unten in einem Halbsatz, sie zeigen, dass in Labortests Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose, Typ 1 Diabetes und Crohn completely reversed werden können, also komplett umgeschaltet werden können. Das stimmt aber wieder nicht. Also was stimmt, das wollte ich sagen, was die Relativierung ist, es sind Labortests, es sind Mausexperimente und Versuche in Primaten, also in Affen.
Menschenaffen. Ja.
Genau, Menschenaffen. Aber was schon wieder nicht stimmt, ist quasi, dass es completely reversed wird. Also es gibt keine komplette Umkehr dieses Krankheitsbildes, sondern es gibt im Prinzip zwei verschiedene Krankheitsszenarien, haben sie sich angeguckt. Einmal eine Erkrankung in Mäusen, eine Erkrankung des Nervensystems in Mäusen, die ungefähr mit Multipler Sklerose vergleichbar ist. Ja. Und das zweite ist so eine Impfreaktion bei einer Infektion, von diesen Menschenaffen. Also das sind die zwei Szenarien. Das heißt, Typ 1 Diabetes, Morbus Crohn, kommt überhaupt nicht zur Sprache, wird in dem Originalartikel, in der Originalarbeit nicht ein einziges Mal erwähnt.
Hä, aber wie kommen die denn darauf dann? Naja,
sie nehmen das eben als Beispiel quasi, sagen, okay, die haben das jetzt im Kontext von einer Autoimmunerkrankung in Laborversuchen in der Maus gezeigt. Also sagen wir jetzt mal, okay, das gilt für alle Laborerkrankungen. Und, was man auch dazu sagen muss, die Leute um Jeffrey Hubble haben zwei Phase 1 klinische Studien gestartet. Ja. Und zwar einmal für Multiple Sklerose und einmal für Zöliakie.
Ja.
Was ja auch eine Glutenunverträglichkeit ist, wo auch im Darm quasi das Immunsystem körpereigene Zellen angreift und dann kommt es zum Absterben des Darmepithels. Aber nochmal, also Morbus Crohn, was ja auch eine Darmerkrankung ist, aber jetzt nicht Zöliakie, und Typ 1 Diabetes werden in der Originalarbeit überhaupt nicht erwähnt. Das ist also quasi irgendwie ein Schluss. Und auch dieses Completely Reverses stimmt halt nicht, weil das einzige Organ, wo man was hat, was am ehesten zu so einer Komplettreaktion quasi geführt hat, war in den Lymphknoten, und zwar wiederum nur bei T-Zellen. Das heißt aber nicht, dass die Mäuse auf einmal komplett gesund waren.
Ja, ja. Das ist einfach so ein kleiner Aspekt, den man verbessern kann, aber das heißt nicht, dass geheilt ist. Ja. So.
So. Und bei diesen klinischen Studien muss man eben auch dazu sagen, das ist momentan Phase 1 klinische Studie. Ich glaube, die Phase 1 klinische Studie bei Multiple Sklerose ist sogar schon abgeschlossen. Das heißt, Phase 1 klinische Studie ist ja, dass man das erstmal nur gesunden Leuten gibt generell schaut, dass eben dieses Medikament, was die Immunzellen davon abhält, die körpereigenen Zellen anzugreifen, dass das an sich jetzt verträglich ist.
Ja, dass da keine Nebenwirkungen, die zu schlimm.
Genau. Das heißt aber auch, man hat es noch nie überhaupt kranken Menschen gegeben.
Ja.
Und bei der Zöliakie läuft das Ganze, glaube ich, sogar noch. Oder andersrum. Also bei einem von beiden ist die Phase 1-Studie schon abgeschlossen und bei dem anderen eben nicht. Und was man auch dazu sagen muss, einfach nur der Vollständigkeit halber, das steht aber auch in diesem Neuigkeitenartikel mit drin. Also das finde ich auch wieder gut, dass das zumindest transparent ist, dass diese klinischen Studien bezahlt werden von verschiedenen Pharmafirmen, und eine dieser Pharmafirmen hat der Hubble auch mitgegründet. Ja. Also es war so eine Art Ausgründung, und der ist da jetzt eben so eine Art Berater und ist da noch im Vorstand mit drin und ist auch Equity Holder, das heißt, er verdient da anscheinend auch mit. Das heißt, es gibt einen Interessenkonflikt, aber der wird eben transparent dargestellt.
Ja, wollte gerade sagen, also das ist ja an und für sich erstmal nicht falsch.
Genau, aber wird quasi, also muss ja in der Veröffentlichung erwähnt werden, da gibt es ja immer diesen Abschnitt über Interessenkonflikte, da ist das also aufgeführt, aber auch in diesem Newsartikel wird das eben jetzt mit aufgeführt. Also deswegen sage ich, das finde ich an sich gut. Und was ich auch in diesem Newsartikel zumindest gut finde, ist, dass sie ganz am Ende eben die Originalarbeit verlinken.
Ja.
Weil meistens, da hatten wir auch letztens, glaube ich, ein Beispiel, wo Leute sich dann lediglich auf die Pressemitteilung der Universität berufen haben, und die hatten das dann, also da hat man dann auch mehrere Filterebenen irgendwie drin.
Ja, ich weiß genau. War das vielleicht sogar das mit dem Kinderdings? Weil ich musste dann, also ich weiß noch, als mit dem plötzlichen Kindstod, da musste ich die Originalarbeit auch erstmal suchen, weil die war nicht verlinkt in dem Artikel, den ich gelesen habe. Ich glaube, es ging ja auch so durch also wirklich so seriöse, ich glaube, sowas wie Spiegel oder Süddeutsche Zeitung und so, also so seriöse Medien haben es aufgegriffen, aber keiner von denen hatte irgendwie Link, zumindest die Artikel, die ich da angeguckt hatte, und ich musste es mir dann zusammensuchen, und da hat man halt gesehen, und vor allem auch die Studie gemacht hat, halt selber gesagt so, nee, so ist es nicht.
Ja.
So. Aber das ist das Blöde, wenn einmal dann die Presse losgaloppiert ist, dann kannst du es nicht mehr einfangen.
Ja, und vor allem das Krasse ist halt auch, worüber ich mir dann auch Gedanken gemacht habe, also zum einen kommen, glaube ich, die Leute in diesem Newsartikel auch gar nicht zu Wort, die Arbeit gemacht haben. Und ich habe mich dann gefragt, also genau, zum einen, was du jetzt aufgegriffen hast, so wie fühlen die sich eigentlich damit, dass quasi mehr aus ihrer Arbeit gemacht wird, als das, was sie seriöserweise da gemacht haben und dann auch diskutieren. Also es gibt ja in jeder dieser Veröffentlichungen gibt es noch quasi einen Abschnitt, wo man die Ergebnisse diskutiert. Und da sagen sie schon, dass sie jetzt irgendwie so einen Mechanismus gefunden haben, aber man jetzt gerade auch erst bei Phase 1 klinischen Studien ist. Also sie sind da sehr vorsichtig.
Wie heißt denn die Originalstudie? Hast du das aufgeschrieben, den Titel?
Nee, aber ich kann den hier nochmal nachgucken. Und das ist halt auch dieses Ding, also so gut wie ich es finde, dass man sozusagen die Originalarbeit da noch nehmen kann, finden kann und nachlesen kann, wer macht sich denn noch die Mühe?
Also ja, das vor ist allem, irgendwie so dieses das Ding. Ist ja die eine Sache. Die andere Sache ist, musst du auch erstmal verstehen, oder?
Ja. Ja, ja,
also
genau.
Ich meine, es muss, viele Redaktionen haben gerade, also ich weiß noch 2007 oder so, als das große Redaktionssterben war und 2009, da haben die ja alle ihre Wissenschaftsredaktionen entlassen. Hat sich dann gerecht während Corona? Sie haben wieder mehr WissenschaftsjournalistInnen eingestellt, aber es ist trotzdem immer noch sehr dünn bestückt oft und oft werden eben dann halt so Pressemeldungen einfach übernommen, weil vielleicht der Kollege, der sich darum kümmert, keine Zeit hat oder so. Ist ja schwierig.
Also der Titel ist, kommt auch sehr technisch daher. Synthetically Glycosylated Antigens for an Antigen-Specific Suppression of Established Immune Responses. Ist an sich noch sehr generisch.
Ja, eben. Aber eben, das ist halt, weißt du, weil da sieht man ja, dass die AutorInnen wissen, was sie tun. Es ist ein generischer Titel, kein aufmerksamkeitsheischender Titel und das zeigt ja auch erstmal, dass die Arbeit an sich erstmal so, so einen grundlegenden Charakter irgendwie hat, ja, ist ja schon so. Und die jetzt nicht sagen, oh, wir haben irgendwas geheilt, die Anwendung ist scheiße, richtig gut fix und fertig, sondern erstmal so, wir haben einen Effekt entdeckt und müssen den weiter untersuchen. Ja. So. Das war's.
Ja. Problematisch, also was heißt problematisch? Dieser Artikel befindet sich auch nur hinter der Bezahlschranke, das heißt, er ist nicht frei zugänglich. Ja. Das heißt, ja, also selbst wenn man da jetzt sozusagen selber mal nachlesen wollen würde, kommt man da erstmal nicht ran, außer man, also ich habe jetzt Zugang gekriegt über mein Uni Hamburg quasi Account.
Ja.
Und und wie gesagt, also die Arbeit ist seriös gemacht und so, schaut sich alles an, ist wie gesagt sehr technisch, also dieses ganze Verfahren, wie sozusagen das Immunsystem davon abgehalten wird oder die T-Zellen im Speziellen davon abgehalten wird, die körpereigenen Zellen anzugreifen, ist sehr kompliziert. Aber das haben sie alles schön aufgeschlüsselt, wie das funktionieren kann und in dem Fall eben auch funktioniert. Es ist aber weit davon entfernt, wirklich schwarz-weiß zu sein, dass dann die Mäuse, die dann diese MS-mäßige Krankheit entwickeln, dass die wieder komplett geheilt sind oder das komplett umgekehrt wird.
Ja, vor allem sagst du auch schon MS-mäßige Krankheit. Ja. Ne? Es ist ja nicht mal genau MS und es vor allem MS, weißt du, das findet dann ja in so einem Menschenhirn statt, was nochmal ganz anders funktioniert als ein Mäusehirn oder ein Primatenhirn. Und da denke ich auch schon, oh, so Versuche an Menschenaffen, Alter, überhaupt Tierversuche, naja, du weißt das. Für mich ein sensibles Thema. Aber das ist einfach, es ist, also eigentlich haben sie noch nichts rausgefunden, sondern sie haben einen Hinweis auf etwas gefunden, was sein könnte, wo man es aber noch nicht weiß. Und da muss man jetzt erstmal gucken, ob das bei Menschen genauso funktioniert und ob man sich das zunutze machen kann und nicht. Wir haben eine Impfung gegen Diabetes gefunden. Mhm. Das ist einfach sowas komplett unterschiedlich. So unterschiedlich wie Tag und Nacht.
Ja.
Das ist sowas wie, ich weiß nicht, da hängt einer am Seil und ich sage, ich rette ihn versus, naja, ich habe bei Google Maps mal geguckt, wo dieser Abhang ist. Da weiß, kann ich mich schon ein bisschen orientieren. Das ist nicht dasselbe.
Ja.
So. Also, ja, I don't know.
Ja, wobei ich gar nicht weiß, ob man denen sozusagen streng genommen semantisch was vorwerfen kann, weil sie sagen, also dieses completely reverse ist natürlich falsch. Also, dass sie schreiben, das kann es komplett umkehren. Aber wenn sie dann sagen, Autoimmunerkrankungen wie zum Beispiel. Also sie sagen ja nicht, dass sie das heilen können, sondern nur Autoimmunerkrankungen
wie zum
Beispiel.
Ja, aber das sind ja schon Sachen, die haben wir in der 8. Klasse gelernt, als wir die verlorene Ehre der Katharina Blum durchgemacht haben, wo es halt darum ging mit den Headlines und dann im Text dieses könnte, würde, sollte und so die Konjunktive auf einmal auftauchen. Aber auch so verklausuliert. Das ist ganz klar, was die damit machen wollen. Das hat ja auch funktioniert. Die wollen natürlich prayen, dass man da draufklickt auf die Headline. Was? Diabetes, wo ja auch wirklich ein großer Teil der Bevölkerung so betroffen ist, so ein erstaunlich großer Teil, vor allem auch in den westlichen Staaten oder halt auch in den USA, ja, das sind ja irgendwie, keine Ahnung, ich nenne das eine Fantasiezahl, aber so ist wie 20% der Erwachsenen haben Diabetes oder Prädiabetes, ja, ist natürlich eine erfundene Zahl, weil ich es gerade nicht weiß, aber das heißt, es betrifft viele Leute oder man kennt Leute im Umfeld, die Diabetes haben, so, und wir haben auch Diabetes Typ 1 in der Familie und das ist natürlich klar, dass die Leute dann emotional so, oh ja, und klicken drauf, weil sie Hoffnung haben und dann sind dann halt so Syntaxspiele im Artikel selber, so dass Leute, wenn man das nur schnell überfliegt, trotzdem noch denken, sie haben es gefunden, ja, dann wird es schnell auf Social Media geteilt und dann verbreitet sich und das ist halt echt scheiße, weil ich meine, das ist jetzt, man kann darüber diskutieren, ob es insofern eine schädigende Information ist, weil es halt mit falschen Hoffnungen spielt. Aber so funktionieren auch wirklich schädliche Infektionen, wie zum Beispiel, ja, nach der Corona-Impfung sind 50% der Bevölkerung ist jetzt behindert. Sowas, ja. Das, weißt du, das ist halt das, was mich so krass aufregt, weil diese Mechanismen da dann halt genauso genutzt werden. Und deswegen dachte ich mir, das ist was für Bugtails, um einfach die Leute zu sensibilisieren, dass bei so extrem vollmundigen Versprechen, also bei etwas, was wirklich seit Jahrhunderten eine Geißel der Menschheit ist, Krebs zum Beispiel, wenn da jetzt einer kommt und sagt, Krebs komplett geheilt, dass da einfach die Alarmglocken angehen und man sich denkt, ja, das muss ich mir erstmal anschauen und dann eigentlich auch immer ganz gut so zwei Quellenprinzip, zwei unabhängige Quellen, die nicht voneinander abgeschrieben haben, dass man guckt, ja, stimmt das denn? Findet man da vielleicht sogar bei einer Zeitung Interview mit einem der Macher? Und wenn dann halt gar nichts auftaucht, so, dann kann man sich schon immer selber einfach so, zum Beispiel basierend auf der Pressemeldung, dann ist auf jeden Fall Vorsicht angebracht, so, dass man da erstmal sagt, oh, das weiß ich nicht, ob ich das glaube. So,
ja. So absolute Formulierung, immer Red Flag.
Ja.
Auf der anderen Seite, wenn die Leute sehr ins Detail gehen und relativieren, ist das eher ein Zeichen für Seriosität, weil letzten Endes funktioniert Wissenschaft so, dass man erstmal einen Hinweis hat, dass es in einem bestimmten Subtyp oder für bestimmte Leute hilfreich sein kann.
Ja, so steht es ja, so steht's ja nicht in der Dings. Da steht ja nicht, könnte vielleicht eventuell was gefunden haben in der Science-Zeitschrift. Das, ich meine, das ja, genau, ist ja der Unterschied.
Ich meinte andersrum, wenn man sowas liest, dann ist das eher vertrauenswürdig.
Ja, genau. Das ist ja auch was, wo viele Leute während der Corona-Pandemie, also was die so erstaunt hat, weißt du noch, wo die Leute so verwirrt waren, weil man erst gesagt hat, Corona so und so, dann hat man neue Erkenntnisse gewonnen, dann hat man wieder was anderes gesagt, was dem vielleicht widersprochen hat. Mhm. Und wo Leute dann halt meinten, hä, das kann nicht sein, der hat doch, ja, ich sehe doch eh jeden Tag was anderes. Mhm. Ja, weil
so wo, funktioniert das halt.
Ja, genau, also weil auch nicht unbedingt gelehrt wird in Schulen oder so, wie die wissenschaftliche Methode funktioniert, ja, mit Trial and Error und immer wieder neu evaluieren und solchen Sachen. Und ich denke mir immer so, es ist irgendwie attraktiver, wenn einer hinkommt und sagt, hier, so ist es, so wird's gemacht, so ist es schon immer. Aber wenn man dann ein bisschen drüber nachdenkt, ist es schlecht, weil, also, ich meine, Aderlass, ne? haben wir auch schon immer gemacht. So, ist jetzt nicht unbedingt, so die Stärke eines Auftretens nicht unbedingt, heißt es, dass es dann inhaltlich auch gut ist. Und ja, das hat mich damals bei der Pandemie ein bisschen gestresst.
Ja, und vor allem, also hier ist es ja, also es gibt ja auch genug, sage ich mal, wissenschaftliche Arbeiten, die einfach echt Murks sind und die dann von der von gewissen Artikeln
und da kann ich jetzt gleich
Stellen gefeiert werden. Aber hier ist die zugrunde liegende Wissenschaft ist ja total seriös und die wird halt jetzt auch durch sowas, durch solche Berichterstattung quasi in Misskredit gezogen.
Ja, das ist total blöd für die WissenschaftlerInnen natürlich, weil die dann hinterherrennen müssen, Feuer löschen müssen und vor allem kriegen die da und Presseanfragen, was, sie haben Diabetes geheilt? Und dann sitzt du da, musst du sagen, nein, haben wir nicht. Und wir haben es auch nie behauptet.
Ja, und das braucht aber auch erstmal Rückgrat, dann zu sagen, nee, weil sich dann feiern zu lassen, so. Yeah. Also wie viele widerstehen denn dann der
Versuchung? Ich glaube nicht, dass das viele machen, sich
dafür. Ja, klar, komme ich nochmal in die Talkshow und so.
Ja,
und
gut, klar. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass die meisten WissenschaftlerInnen kotzen einfach und wollen das nicht und nutzen das dann auch nicht aus. Aber du hast dich gerade an was erinnert. Weißt du noch, wo ich mich tierisch über dieses Wespenpaper aufgeregt habe? Da waren wir in München, glaube ich, gerade. Okay, also folgender Hintergrund. Es kam vor ein paar Wochen, also ich bin ja Entomologin. Also
ach so, ja doch, jetzt weiß
ich
wieder.
Ja. Genau, ich forsche an Insekten und bei mir an Käfern, aber ich habe ja auch so einen ganz tollen Sweet Spot für Wespen und sowas. Ja. Und da hatten wir jetzt dann so ein Lab-Meeting, also in der Arbeitsgruppe, wir treffen uns da halt immer so und besprechen auch Paper und so oder reden über neue Sachen der Wissenschaft und dann kam ein Paper auf und alle waren total fix und fertig und ich hatte es da noch nicht mitbekommen, weil ich ja so krank war. Und zwar hat ein Team Folgendes gemacht. Es ist so, wenn man eine neue Art bestimmt, ja, angenommen, ich finde einen Käfer und gucke mir den an, denke mir, Mensch, hier, der sieht ja irgendwie nicht so aus, wie ich es kenne, dann gucke ich mal in die Fachliteratur, ob ich so einen Käfer finde, dann guckst du ein bisschen rum, sagst so, nee, finde ich nicht irgendwie, der sieht ein bisschen aus wie der, aber was weiß ich, die Flügel sind zu lang oder nee, hier die Beine sind, die haben nur 4 kleine so Teilchen unten an den Füßen, so Abschnitte, aber der Käfer hat 5 und so. Und dann merkst du irgendwie vom Aussehen her, okay, könnte sein, dass eine neue Art ist, ja. Früher hast du dann einfach nur Morphologie und wenn du es konntest, Ökologie und sowas mit reingebracht. Mhm. Jetzt geht natürlich auch DNA, Ja, wir haben ja gelernt, dass man nicht nur von Mensch zu Mensch jetzt unterschiedlich natürlich DNA feststellen kann, sondern auch von Art zu Art. Also es gibt da so bestimmte Abschnitte in der DNA, die kannst du untersuchen und daran kannst du feststellen, ob du zum Beispiel eine Wespe vor dir hast oder einen Käfer oder eine Maus. Und sogar auch noch, wenn du tiefer gehst, kannst du sogar noch die Art bestimmen. Mhm. Ja. Und da war es jetzt so, dass es natürlich so ein bisschen so eine Versuchung ist, weil natürlich DNA irgendwie zu untersuchen und zu gucken und da diesen Abschnitt rauszuarbeiten, mit dem man Arten bestimmen kann, diese Abschnitte. Und dann gleichst du das in der Datenbank ab und guckst einfach, ob es schon Treffer gibt. Dann gibt es das Tier schon, dann kennt man das schon der Wissenschaft. Oder ob du eine neue Art entdeckt hast. Und jetzt verführt das natürlich dazu, quasi das als Abkürzung zu nehmen, dass man sagt, naja, Artbeschreibung, es dauert immer so lang. Ja, dieses, oh, da muss ich das immer genau alles angucken, muss die Haare auf dem Panzer zählen, davon gibt es auch hunderte und die müssen in einer bestimmten Art und Weise angeordnet sein. I don't know, wie geil wäre es einfach, immer Barcode zu machen, so nennt man das dann. Also so ein Barcode, so ein kleiner, ja, wie so, wie beim, das, man nennt es Barcode, weil es ein bisschen ist wie beim Supermarktprodukt. Wenn man hinten den Barcode abscannt, dann weiß man, dass ich hier, weiß ich nicht, Erdbeermarmelade von dem Hersteller habe. Genauso ist es auch. Und dann sagt man so, ja, okay, ich habe hier den Barcode, ich schmeiße das in die Datenbank und dann weiß ich, was für ein Tier es ist. Oh, was ist denn, wenn ich 100 Barcodes habe, einfach von 100 Tieren, wo ich nicht weiß, ob es die schon gibt, dann schmeiße ich die mal in die Datenbank. Oh, es kommt 78 Mal zurück, ist nicht in der Datenbank, dann ist das wohl eine neue Art. Ja, müssen wir jetzt nicht noch groß beschreiben, wir klatschen einfach das Foto dazu und nennen und nummerieren sie, wir sie einfach durch. Und die haben das dann in so, aber in so Fake-Spanisch, so un, dos, do und sowas für eins, aber ganz komisch und duos und dann, also so eine Kombi aus, klingt wie spanische Zahlen, aber war dann doch irgendwie ein bisschen was Komisches. So, ja. Einfach durch nochmal geregst, haben dann gesagt, es waren richtig viele, ich glaube es waren 200 neue Arten. So, wir haben jetzt 200 neue Arten. Und das Blöde ist, es ist so in der Wissenschaft, wenn du neue Arten beschreibst und das dann publiziert wird, dann gilt das. Ja, dann gilt das. Egal, wie sinnvoll das ist, wenn du es schaffst, irgendwo zu publizieren, dann gilt das so. Ja, sie hatten das mit diesem Paper erstmal versucht, in einem anderen Magazin, so in einem sehr angesehenen Magazin, die haben denen das Feedback zurückgegeben, so okay, ihr habt jetzt hier irgendwie 200 Barcodes, ihr habt Fotos von den Tieren, aber habt ihr denn Morphologie gemacht? Also habt ihr euch denn wirklich angeguckt, wie das Tier aussieht? Nicht, dass es dann schon bekannt ist unter einem anderen Namen, ja, dass du guckst, wie lang ist es, wie braun ist es und lauter so Zeug, ja. Und dann die haben die gesagt, nee, brauchen wir nicht. Ja, und das ist witzig, weil die Annahme müsste da ja sein, dass schon alle Tiere auf der Welt, die bekannt sind, schon Barcodes in der Datenbank haben. Aber ist ja gar nicht so. Es sind ja auch viele Tiere schon ausgestorben. Oder die Proben, die man vielleicht noch hat, sind irgendwie 200 Jahre alt. Da ist nicht mehr viel mit DNA heraussuchen und in eine Datenbank tun. Das heißt, von vielen bekannten Arten haben wir gar keine DNA in Datenbanken, um es abgleichen zu können. Ja? Das heißt, was dann passiert, dass du Synonyme erstellst. Dass du zum Beispiel hier Haushund oder sowas, ja. So, jetzt ist so ein Tier, es sieht so ähnlich aus wie Haushund. Das speicherst du dann ab. Ah, ist neue Art. Es heißt Hüttenhund. So, ja. Dann hast du jetzt zwei Arten, die eigentlich dasselbe sind. So, und das haben die mit 200 Wespen gemacht. Und es ist natürlich total klar, dass da super viele Doppelungen einfach sind. Man nennt es dann Synonyme. Also, dass man eine Art hat, die unter verschiedenen Namen bekannt ist. Nur weil die eine Person nicht wusste, dass die Art schon unter einem anderen Namen bekannt ist. Und das Geile ist, die räumen das natürlich dann nicht auf, ne? Also, ich meine, das muss irgendjemand aufräumen. Das wird Jahrzehnte dauern, bis man dieses in 5 Minuten quasi hingerotzte Paper, das dann ein anderes Magazin, so ein bisschen so ein Predatory Journal, angenommen hat. So ein hingerotztes Ding, was du in so einer Arbeit, ja, die du in 5 Minuten gefühlt machst, ja, zieht jahrzehntelange Aufräumarbeiten nach sich, weil jetzt natürlich irgendjemand, die fühlen sich nicht zuständig, das sind ja auch alles keine Taxonomen, die können das gar nicht, muss sich die Bilder alles anschauen, muss sich dann die die Gruppen anschauen von den Wespen und gucken, ob es die Art schon irgendwo gibt, ja, so, das heißt, in jeder Publikation jetzt dann, wo es um diese Arten geht, zum Beispiel wenn es darum geht, ein Ökosystem zu schützen oder so, wo man dann sagt, okay, hier wollen wir mal gucken, was für Arten es gibt, ja, dann, das wird so ein, jede Publikation ist dann so, ja, dann heißt es diese komische Duo irgendwas Art oder so, ja, und dann meldet sich wieder so ein Leserbrief, der sagt, ja, oh, schön, aber die Art ist eigentlich schon seit 200 Jahren unter dem Namen bekannt. das ist einfach, das bringt ja total Katastrophe. Und das ist auch so eine Arbeitsgruppe. Das war schon interessant, es sind irgendwie 40 Leute in der Arbeit, an diesem Paper beteiligt gewesen. Und ich dachte mir, 40 Wissenschaftlerinnen und keiner von denen sagt mal, Mensch, sollten wir das wirklich tun? Ich glaube nicht. Also, wenn du so eine Lösung hast, in Anführungsstrichen, ja, so eine mega naheliegende Lösung für irgendein echt krasses Problem, das schon seit Ewigkeiten besteht, und zwar, da ist das Problem, Taxonomie ist langsam, Artenbeschreiben ist langsam, das kannst du nur nebenher machen, damit kannst du kein Geld verdienen, das ist mehr so hobbymäßig, was du nebenher machst, ja. Und dann zu denken, 40 Leute, krass, da ist noch nie jemand drauf gekommen, es so zu machen. Es muss doch irgendwie so ein kurzer Moment sein, wo man kurz innehält und denkt sich, warum? DNA gibt es schon seit Ewigkeiten. Es gibt unfassbar krasse Koryphäen in der Taxonomie. Wieso hat keiner von denen das gemacht? Das wäre doch schon die erste Alarmsignal, was bei mir losgehen würde, wo ich denke, das hat vielleicht einen Grund. Ja, und sollte ich mal recherchieren, warum das keiner gemacht hat? Oder mal nachfragen. So. Aber da sind dann trotzdem irgendwie 37 Leute oder sowas und lassen dieses Paper durchgehen und keiner da sitzt da und denkt sich, weiß ich jetzt nicht, ob das so klug ist. Was machen wir denn, wenn wir dann Synonyme haben? Was machen wir denn dann? So, das. Und dann natürlich bei diesem Predatory Journal, dass die da denn nicht sitzen und sich denken, oh, weiß ich nicht, ob wir das jetzt durchlassen sollten. Ich meine, wir sind schon echt ein low, absolutes lowest Journal, aber irgendwo sind auch Grenzen. Aber anscheinend nicht. Und das ist einfach so, es ging wochenlang, ging das so ab in dem Entomologenverband, weil damit kannst du einfach, mach das 50 Mal mit 50 Sachen, dann kannst du die ganze Taxonomie kaputt machen einfach. So.
Und das kann auch nicht.
Jahrhundertelange Arbeit.
Das kann auch nicht im Nachhinein wieder zurückgezogen werden oder
nee,
so.
Nee, veröffentlicht ist veröffentlicht. Da gibt es so bestimmte halt dann Prozeduren. Das heißt, einer muss quasi ein Gegenpaper schreiben dazu und darin erklären, warum das eine andere Art ist. Wie das halt bei Papern ist, das könnte dann natürlich auch wieder mit einer wissenschaftlichen Arbeit herausgefordert werden. Genauso passiert das bei so zwei Heuschreckenarten, Anführungsstriche. Ich glaube nicht, dass es zwei Arten sind. Weil ich habe dann auch nochmal DNA von denen kontrolliert und so. Und die haben die, wenn man die in so einen Staumbaum packt, sind die da am gleichen, also sie sind gleich.
Am gleichen Ast.
Ja, am gleichen Ast, genau, an der gleichen Stelle sogar. Also sie sind gleich. Aber die morphologischen Unterschiede sind extremst minimal. Und ich glaube auch, dass sie sich miteinander paaren. Also deswegen glaube ich nicht. Aber es geht um Tetrix bipunctata und Tetrix krausi. Das sind zwei Heuschreckenarten. Der einzige Unterschied ist irgendwie, dass die eine ein bisschen längere Flügel hat. Und dann gibt es noch so ein bisschen so Diskussion drum um Mikrohabitate. Aber ich gehöre zu denen, die sagen, ich glaube, das ist ausgedacht. Das ist ein bisschen, das ist keine Subspezies nicht mal. Es ist einfach eine morphologische Variante für mich, weil sowas gibt's. Vor allem, da man bei Arten ja immer inmitten der Evolution sind. Also wir sind, das ist alles, jede Art, die wir beschreiben,
live
ist nur so ein,
quasi.
Ja, ist einfach ein Polaroid, ein Schnappschuss von dem Weg von einer Art zur anderen, die ganze Zeit. Wir Menschen auch, wir sind mittendrin in unserer Evolution. Keine Ahnung, was in 200.000 Jahren, sofern wir da noch da sind, nicht alles komplett verkackt
dumm.
Haben. So, ja, wirklich, keine Ahnung. Vielleicht sind wir da noch so kleine sitzende Kugeln mit Smartphone-Händen, I don't know. Ja, aber wir sind auf jeden Fall mittendrin und so ist das da auch. Und gerade wenn sich dann so morphologische Varianten bilden oder so, kann zum Beispiel sein, dass wir gerade in einer Artentstehung sind. Und da ist es so bei diesen Heuschrecken, dass seit 50 Jahren schreiben die Paper und Leserbriefe. Also einer schreibt ein Paper, sagt, hier Dings, dann kommt wieder ein anderes Paper, sagt nein, wieder ein anderes Paper, sagt doch. Das kann Jahrzehnte so gehen. Ja. Jahrhunderte.
Und ich meine, dieses Murks-Paper, ich meine, um diese 200 Arten dann richtig zu stellen, wird ja. Deren Paper ja auch mindestens 200 Mal zitiert werden. Also
ja, ist doch schön.
Ist, an sich
ist doch schön.
Gut,
ja. Er steigt dein Impact. Ist das nicht toll? So, ich hätte dir noch zugetraut, dass die das in 200 Paper aufteilen, damit die alle so eine riesige Veröffentlichungshistorie haben. So. Aber ja, es ist einfach total dumm. Und dadurch, dass halt, es gibt halt diese Regeln, dass Arten nach so einer bestimmten Sache festgestellt werden und wenn eine Art publiziert ist, sonst würden sich die Leute ja die ganze Zeit Arten abjagen wegen jedem kleinsten Scheiß, also eben sagen, nee, hier, wie ich jetzt sage, ist für mich nur eine morphologische Variante, und so, nö, ist keine Art. Ich meine, wer legt das fest? Es gibt ja nicht so ein Schiedsgremium der Arten oder sowas, sondern du veröffentlichst halt und damit ist der Wissenschaftscommunity bekannt. Fertig, ja. Und es muss ja auch so laufen, weil es gibt Millionen von Arten. Wir haben erst einen Bruchteil davon beschrieben. Und wenn wir bei jeder Art irgendwie 8 Jahre rummachen, bis sie dann akzeptiert ist, dann würden wir heute wahrscheinlich immer noch nur 10.000 Arten überhaupt kennen. So.
Ja, ist schwierig. Genau, wenn du jetzt irgend so ein Gremium nochmal installieren müsstest oder würdest, was über alles dann entscheidet, wäre das natürlich irgendwie, wäre das nochmal eine Sicherheitsinstanz, die du hättest, aber es würde alles natürlich auch enorm verlangsamen und halt Interessenkonflikte schaffen.
Total, also es würde es extrem verlangsamen. Momentan beschreiben wir, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Arten pro Tag oder so, ja, und da ist so ein Gremium und vor allem macht es das natürlich auch korrumpierbar. Sobald da Leute irgendwas entscheiden, kann man die beeinflussen. So. Ja. Und so ist es halt besser im offenen Dialog. Und natürlich passiert es immer mal, dass sich Synonyme bilden. Das sind dann halt Einzelfälle und dann müssen sich die Forschenden vielleicht zusammenschließen oder sowas und dann kann man das, kriegt man das schon irgendwie geregelt. Aber bei 200 oder 100 Arten, die einem da einfach hingeklatscht haben, gesagt, hier sind, die nicht mal Namen haben, also die haben ja nicht mal richtige Namen. So, sondern einfach nur so. Und das Blöde ist, wenn du einmal so einen Namen machst, ja, dann heißt das so, wenn du das so publizierst. Dann hat es diese spanischen Fantasienamen. Und das ist wirklich, es ist einfach so unfassbar krass und diese Person, die da maßgeblich für verantwortlich ist, der Leiter davon, der ist berühmt-berüchtigt für extrem scheiß Paper. Mhm. Also richtig schlecht und richtig schlechte Wissenschaftspraxis. Und ja, und genauso, weißt du, das ist halt das Ding, Wissenschaft ist auch nicht perfekt. Also es darf nicht in dieses Ding kippen, von wegen der Wissenschaft gar nichts glauben, hin zu alles glauben, was einer sagt, der sagt, ich bin Wissenschaftler, weißt du? Sondern da geht es ja darum, um das kritische Denken und alles. Und das ist einfach sehr wichtig, dass Leute da auch kritisch bleiben. Natürlich nicht kritisch im Sinne von, ich glaube gar nichts mehr, ich zweifle erstmal alles an. Sondern halt, man sieht ja schon, innerhalb der Wissenschaft gibt es auch viele Diskussionen und Konflikte.
Ja. Also, ich meine, generell ist die Infrastruktur ja geschaffen, um sowas zu vermeiden. Also ich meine, wenn es jetzt ein seriöses Journal gewesen wäre mit einem seriösen Begutachtungsprozess, wie du ja auch vorher gesagt hast, bei dem, wo sie es zuerst eingereicht hatten, da kam im Peer Review ja auch, ja, nee, das, so ist das nicht seriös, ihr müsst mal noch eine ordentliche Beschreibung dazu machen von der Morphologie und allem. Und das Problem ist aber, dass die dann einfach das, diese Ablehnung so hinnehmen können und das einfach zu einem anderen, zu so einem Raubtierjournal geben, die das halt veröffentlichen, solange du die Gebühr dafür bezahlst. Und da gab es jetzt auch ein Beispiel, das Journal Nutrients, also wie Nährstoffe quasi, das ist auch, gehört auch so einem Verlagshaus, die eher im Zweifel stehen, sozusagen seriöse Praxis zu betreiben.
Wie viele Worte hat es denn? Achso, Nutrients
heißt das, genau. Genau. Und da gab es also, gibt es natürlich eine Chefredaktion, so, die darüber entscheiden, wenn da Artikel eingereicht werden. Aber es gibt auch eine wissenschaftliche Redaktion. Und die sind jetzt geschlossen zurückgetreten, weil sie sich von dem Verlag so sehr unter Druck gesetzt gefühlt haben, dass sie sozusagen beim Begutachtungsprozess auch mal ein Auge zudrücken und doch lieber mehr Artikel annehmen zur Veröffentlichung. Okay. Dann haben sie gesagt, nee, das ist nicht integer. Und die haben gesagt, okay, gut,
krass.
Wir sehen uns da nicht zugeständnisbereit. Dann sind die geschlossen zurückgetreten, das, die ganze wissenschaftliche Chefredaktion, oder wissenschaftliche Redaktion. Und ja, ich meine, das Journal gibt es immer noch. Und da kommen jetzt eben hauptsächlich, deswegen komme ich da drauf, wir haben uns damit so ein bisschen beschäftigt, diese ganzen, werden diese ganzen Arbeiten veröffentlicht, wo sich die Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln drauf beziehen.
Oh Gott, ja, das ist ja auch nochmal so ein Thema. Mhm. Werde ich auf jeden Fall Podcast-Folge zu machen, das, da rege ich mich ja regelmäßig drüber auf. Ja, stimmt.
Ja.
Ja. Da gibt es richtig viele Predatory Journals. Es gibt extrem viele Predatory Journals bei so Nahrungsergänzungsmitteln oder generell da, wo Produkte für einen Endverbraucher hergestellt werden können und die brauchen, und diese Leute brauchen eine Studie, die deren Behauptung stützt. Da in diesem Bereich, das kann halt alles möglich sein, wimmelt es vor diesen Journals. Mhm. Also wirklich, und das Geile war, also die Kirsche auf der Sahne war da aber noch bei diesem Wespenpaper, dass die in dem Paper dann einem extrem renommierten Entomologen gedankt haben für das Feedback auf das Paper. Mhm. Der ist komplett ausgerastet, dadurch wurde es auch erst öffentlich, weil der gesagt hat, Feedback, weil der war nämlich Reviewer für das andere seriöse Journal. Feedback, also klar, der Feedback gegeben in seiner Ablehnung. Der hat gesagt, ich lehne es aus folgenden Gründen ab, das ist generell ganz schlecht und so, ja, ciao. Und jetzt tun sie so, als hätte der da mitgearbeitet und denen da voll geholfen so und sowas in dem Journal. Der ist komplett ausgeflippt, weil das ja für ihn dann natürlich, wie steht der denn da dann dadurch? Danke fürs Feedback. So. Das ist so ein bisschen so, das gibt es jetzt wohl öfter in der Literaturwelt, im englischsprachigen Raum. Das ist, da hatte ich letztens einen Artikel im Guardian oder so gelesen, dazu, dass Autorinnen und Autoren und Verlage halt auf ihre Cover Auszüge aus Verrissen drücken, aber so aus dem Kontext gezogen, dass es positiv klingt. Also wenn zum Beispiel ein renommierter Literaturkritiker dein Buch zerreißt, dann nimmst du eigentlich nicht daraus irgendwas, was auch positiv klingt und tust so, als sei die ganze Rezension positiv quasi und wirfst damit. Also du kannst das tun, du darfst das, ja, aber es macht keiner, weil das natürlich hinterhältig ist. Aber anscheinend gibt es im amerikanischen Raum jetzt so mittlerweile so, schleicht sich so ein, so gang gäbe, dass man schlechte Rezensionen nimmt. Wenn es von jemand extrem renommierten ist, nimmt sich einen Satz raus, der halt irgendwie, natürlich finden sich da auch mal Sätze drin, die irgendwie positiv klingen, klatscht das aufs Cover und tut so, als wird's gelobt von der New York Times. So, finde ich schon, da ist mir auch nicht schlecht. Nicht schlecht. Das, genauso haben die es gemacht im Predatory Journal. Also da mit diesem Wespenartikel. Die haben einfach das rausgegeben, so, ja, danke fürs Feedback, um zu zeigen, so, ja, ja, wir haben dann ganz tolle Beratungen und so. Und der sagt, Entschuldigung, ich habe euch gesagt, euer Paper ist scheiße. So, was habe ich damit zu tun? Ihr könnt mich doch da jetzt hier nicht so als Zeugen aufrufen. Also es war schon sehr, es war hoch emotional. Auf Taxonomen-Level halt so. Also das finde ich eh krass. Meine Arbeitsgruppenleiterin Dagmara, die meinte auch so, ja, es gibt da echt, es gibt da richtig Hass zum Teil untereinander. Mhm. So eben bei so Sachen wie, der eine denkt, es ist eine Art, der andere denkt, es ist keine Art. Also wirklich so jahrzehntelang können sich da ganz tiefe Grabenkämpfe entstehen, wirklich bis zum Hass. Also so, dass die auch auf Konferenzen aufeinander losgehen oder so.
Ich habe dazu auch noch eine lustige Anekdote und ohne, dass ich Namen nenne, aber ich war auf einer sehr renommierten Konferenz mal gewesen und da gab es einen Vortrag von einer Koryphäe auf dem Gebiet und es war ein super Vortrag. Also glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt, aber normalerweise sind es gute Vorträge von der Person. Und vor mir, in der Reihe vor mir, es war ein riesiges Auditorium, saß eine andere Koryphäe. Also die waren so ein bisschen, standen in Konkurrenz zueinander. Und diese Person, die vor mir saß, hat dann die Hand gehoben nach dem Vortrag und hat gesagt, ja, total toller Vortrag und vor allen Dingen hat mir gefallen das und das und planst du vielleicht noch dieses und jenes und wollen wir da nicht zusammenarbeiten? Und dann hat die Person, die vorne stand und den Vortrag gehalten hat, gesagt, ja, klar, total gern, lass uns einfach mal danach quatschen. So, und dann ging es weiter und der saß nicht nur, also die andere Person saß nicht nur vor mir, sondern hatte auch den Laptop offen. Und ich konnte quasi auf den Bildschirm schauen und sehe, wie diese Person direkt danach eine E-Mail startet mit dem, und die fängt so sinngemäß an, ja, ich habe gerade den Vortrag von dieser anderen Person gesehen, totaler Murks und richtig scheiße und so und wir müssen mal irgendwie was dagegen machen. Also komplett, also so vorgeblich total toll gefunden und aber dann hintenrum sozusagen darüber ablästern.
Ja. Ja, und dann gibt es noch die Version, wo du auch vorne rum einfach zuschlägst.
Das gibt's auch, ja.
Handgemenge bei das ist schon vorgekommen, bei Handgemenge bei Taxonomenkongressen. Also es gab auch so, es gibt da auch, ich glaube von, was ist denn, von irgendwelchen Akazien, genau, gibt es so einen richtig krassen Streit seit Jahrzehnten, der auch was mit Kolonialisierung und so zu tun hat, bei der Namengebung der Akazien. Okay. Also da geht's auch richtig ab. So, also da gibt's schon so ein paar Rabbit Holes, wenn man in die einsteigt, da werden so Debatten darum, wie irgendein Käfer heißt oder so, wirklich extremst emotional geführt. Würde mich nicht wundern, wenn einer den anderen auch irgendwann mal abmurkst. Einfach wenn er sich seit 60 Jahren das anhören muss und dann irgendwann sieht Karl rot. So, dann dreht er durch.
Ja gut, ich meine, wenn die Leute sich schon für irgendwelche Props bei World of Warcraft abstechen.
Ja, dann auch natürlich, also dann ja, natürlich eher noch für den Käfer.
Der Käfer, ja.
Ja. Also in meinem Buch Endling, da habe ich so eine kleine Szene so geschildert, wie so zwei Taxonomen aufeinander losgehen. So.
Und das Quote, was du auf dem Buch hast, ist das dann auch aus dem Zusammenhang gerissen?
Nee, das wurde mir tatsächlich so überantwortet, für das Buch extra. Nee, ich mache das nicht. Ich mache das nicht, weil das wär mir ultra peinlich. Ich meine, das kann man ja einfach googeln. Aber gut, andererseits, ich habe noch nie ein Quote gegoogelt. So, ne? Dann hörst du es dann halt, wenn sich die Person, die dafür vereinnahmt wurde, wehrt und sagt, sorry, ich meinte das einfach ironisch oder so. So. Also, I don't know.
Das ist absolut nicht das beste Buch aller Zeiten. Das beste Buch aller Zeiten.
Nee, die nimmst du ja wörtlich. So was wie, das ist das beste Buch aller Zeiten, abgeschnitten. Das heißt dann so, es ist das beste Buch aller Zeiten, wenn das Klopapier ausgegangen ist und du den Arsch abwischen musst. So wäre der Satz weitergegangen. So. Aber ja, ist schon sehr wild alles. Kann man viel als Romanautorin, kann man da einfach viel rausschöpfen. Habe ich auch in Endling gemacht. Oh mein Gott, guck dir diesen smoothen Übergang an. Ja, mehr habe ich dazu aber nicht zu sagen. Also wenn ihr Bock habt, den Roman zu lesen, lest ihn oder nicht. Ja, ist auf jeden Fall ein Feld, das mich immer sehr interessiert, so kleine Wissenschaftsskandale. Überhaupt Wissenschaftsskandale ist ja was, was mich sehr interessiert immer. Und da habe ich ja schon mal ein Buch drüber geschrieben, Mauersegler. Da wurde ja auch gefälscht. Und so, und es gibt ja, wir hatten auch schon mal eine Folge über, wie heißt sie? Die Fälschungsjägerin, die immer nach den Bildern guckt, ob die gefälscht sind.
Elizabeth Bick,
genau. Und der Typ, der andere, der Deutsche, glaube ich, der...
Leonid Schneider,
genau. Die zwei, die jagen quasi Fälscher, die in ihren Veröffentlichungen Sachen fälschen, Daten fälschen und so. Mhm. Also das ist wirklich sehr, sehr interessant. Mhm. Da, ich glaube, ich verlinke da mal einen YouTube-Link zu einer Doku über eine andere Fälschung im Bereich Psychologie. Was ein unglaublich anfälliger Bereich für Fälschungen ist, durch die Natur der Sache. Also wenn es halt so Menschenbefragungen sind oder so. Mhm. Ne, ich gehe halt zum Käfer und ich messe den. Und ich knall da ein Foto rein, dann sieht halt jeder, wie der aussieht. So, ne? Mhm. Natürlich kann man auch Bilder fälschen oder sowas. Aber da, genau, deshalb gibt es so Leute wie Elizabeth Bick. Aber bei so Psychologie-Sachen, Umfragen und sowas, da ist halt sehr anfällig für. Da muss man sehr gut aufpassen. Und da gibt es sehr interessante Skandale.
Als ich noch in Israel war, bei einer Veröffentlichung, wo ich auch mitgewirkt habe, hat einer meiner Chefs dort hat quasi den, der die Arbeit der hauptverantwortlich für war, gebeten, ihm alle Rohdaten zu geben. Und dann hat der Chef das nochmal zu so einer Firma gegeben, die geschaut haben, ob es da nicht Muster gibt in diesen Daten, ob die nicht also künstlich erzeugt worden sind irgendwie. Also selbst bei so komplexen Messungen kann man dann, also würde man ja jetzt denken, okay, da kann man ja nicht irgendwas eintragen, sondern also wenn man jetzt so Erbgut misst oder sowas.
Ja, kann man schon.
Aber genau, der ist da besonders rigoros, gewissenhaft.
Ist ja auch gut so.
Paranoid gewesen, genau. Hat das
hätten sie es mal bei dieser psychologischen Studie gemacht. Ich glaube, es ging dabei darum, dass gesagt wurde, wenn Menschen Antworten lügen halt, also diese sozial erwünschte Antworten, und dass sie weniger lügen, wenn, ich weiß gar nicht mehr, die meinten, die Menschen lügen weniger. Es gab so verschiedene Versuche. Einer davon, du musst was beantworten. Und dir wurde vorher gesagt, dass wichtig ist, nicht zu lügen. Und dann haben die Leute anscheinend ehrlicher geantwortet oder so. Irgendwie sowas.
Okay, und in dem Paper wurde dann übers Lügen gelogen.
Ja, oh Gott, die Ironie stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, und da war es nämlich so, dass die dann die Daten angeguckt haben. Die hatten eben diese Muster. Mhm. Wie zum Beispiel unglaublich viele Leute, die auf Elite-Unis gehen und lauter so Zeug, die gehen zufälligerweise alle nach Harvard, so. Und da gab es halt so ein bestimmtes Pattern, dass man dann, als man die Daten dann nämlich sortiert hat, Rohdaten sind ja erstmal unsortiert, ne? Da merkst du nicht. Aber dann, da fiel schon manchmal auf, dass manchmal 10-mal hintereinander Harvard kam oder sowas, oder 10-mal hintereinander, dass die alle Sozialwissenschaften studieren, ist schon Zufall, oder? So, und dann haben die mal sortiert und da hast du es dann richtig gesehen, das Muster.
Copy-Paste.
Ja, genau, Copy-Paste. Okay. Zehntausende Datensätze. Ja.
Ich glaube, also ohne da jetzt so sehr drauf eingehen zu wollen, aber ich glaube tatsächlich, dass diese These, was die Reproduzierbarkeit von wissenschaftlichen Ergebnissen betrifft, also jemand macht einen Versuch, hat ein Ergebnis, veröffentlicht das und dann lesen das andere Leute und versuchen, denselben Versuch nochmal zu machen und aufs selbe Ergebnis zu kommen. Also das funktioniert besonders selten in der Psychologie tatsächlich.
Ja, das war dann auch so, dass die versucht haben, Tests zu wiederholen und keiner konnte es reproduzieren. Mhm. So. Und ist natürlich, es kommt auch Studiendesign in der Psychologie, ist wahnsinnig schwierig, eben weil du mit lügenden Objekten arbeitest. Ja. Ein Käfer lügt dich nicht an, wie groß er ist, er existiert einfach. Ja. So, ich kann den Käfer aber auch halt nicht zu Verhalten fragen, das ist dann mein blinder Fleck. In der Psychologie können wir das, das ist cool, aber natürlich, und das wissen auch eigentlich alle Leute, die seriöse psychologische Studien machen, dass Menschen lügen und vor allem das sozial erwünschtes Antworten muss man immer rausrechnen, quasi so ein Anteil. Ja. Weil wer gibt irgendwie zu, ja, haben sie irgendwelche Gewaltfantasien? Ja. Fällt schwer dann zu schreiben, ja, ich, dauert.
Aber auch da ist der Übergang wieder fließend, weil also klar, ein Käfer kann man messen und so, dann kann man auch ein Foto hinmachen, aber wenn es dann zum Beispiel darum geht, ein Verhalten von einem Käfer zu beurteilen oder ein Verhalten von einer Maus, sieht die jetzt krank aus oder nicht, würden halt manche Leute vielleicht anders beurteilen als andere und die sind dann vielleicht auch irgendwie dadurch beeinflusst, dass sie wissen, ob das jetzt die Kontrollgruppe ist oder die Gruppe, die ein Medikament gekriegt hat oder sowas. Das heißt, eigentlich müssten diese Art der Beurteilung auch irgendwie verblindet stattfinden, dass sie nicht wissen, was sie gerade beurteilen und so und auch unabhängig voneinander. Also da gibt es viele sozusagen Qualitäts Merkmale, die oder Qualitätskontrollen, die im besten Fall natürlich immer eingehalten werden, aber dann muss man auch mehrere Leute anstellen, die das vielleicht unabhängig voneinander machen. Das ist wieder eine Frage des Geldes und so, und man Zeit hat man sowieso nicht und schwierig.
Man kann alles fälschen. So, ja. Ich könnte auch jetzt, es gibt so einen Wissenschaftler, bei dem mir schon zugetragen wurde, dass er im Verdacht steht, dass er Erstnachweise fälscht. Also von Tieren, von Insekten, so, dass es sein könnte, dass da irgendwas komisch ist. Und also, weißt du, du kannst ja einfach sagen, so, ich nehme jetzt mal zum Beispiel, super selten ist der Heldbock, ja, der ist auch durch die FFH-Richtlinie extrem streng geschützt. Und der hat auch eine Rolle gespielt, er spielt eine Rolle bei diesem Autoausbau um Frankfurt rum, so, da suchen halt Leute fanatisch nach dem Heldbock, weil wenn der Heldbock da irgendwo ist, dann wird der Vorhaben tschüss. Ja.
Von der Autobahn meinst du?
Von der Autobahn, ja. Okay. Jetzt kannst du natürlich auch irgendwie so einen Käfer nehmen und jetzt nicht wegen dem Autobahn-Ding, sondern einfach sagen, ach, wäre es nicht schön, den Heldbock mal, frag mich nicht. Ich kenne das genaue Verbreitungsgebiet nicht, aber sagen wir mal in der Sächsischen Schweiz oben über 300 Metern nachzuweisen oder sowas in einem Kiefernwald. So, das wäre doch schön. Dann kannst du einfach sagen, ja, habe ich hier gefunden. Nimmst einfach so einen Heldbock, den du woanders gefunden hast. Kannst sagen, ja, habe ich im Käferwald gefunden. Also es ist immer schon so ein bisschen Best Practice und Vertrauen, aber macht halt keiner. Weil das kannst du halt, weil wenn da jetzt einer sagt, so, hier, ich habe einen Heldbock in Sächsischen Schweiz, da oben, an einer ganz komischen Stelle, habe ich Erstnachweis. Ja, dann kannst du aber sicher sein, dass da an der Uni Dresden hier sich 10 Wissenschaftler schon die Schuhe anziehen, weil die natürlich auch den Heldbock da sehen wollen, weil das ein super streng geschützter Käfer ist. Und wenn da jetzt so ein Erstnachweis ist, ist ja fantastisch, dann rennst du direkt hin, musst dir noch überlegen, ob du da direkt irgendwie ein Schutzgebiet draus machst oder so. Ne? Und wenn dann keiner von denen einen Heldbock findet, dann ist natürlich klar, dass du ein Betrüger bist. So. Ja. Also das ist halt das Coole in der Wissenschaft, immer dieses, was du auch sagst, versuchen zu reproduzieren, wenn dann nicht klappt, dann ist schlecht.
Früher war die Ausrede immer kein Bock, jetzt ist sie Heldbock.
Heldbock, ja.
Und vor allem, was ja da noch auch noch dazu kommt, und das ist ja auch was, was ich eigentlich in meiner täglichen Arbeit wahrnehme und dafür versuche, die Leute auch zu sensibilisieren. Man hat dann Messergebnisse, das sind meinetwegen auch harte Fakten, also die Größe von einem Käfer oder von einem Tumor oder so, wo man ja auch ein Foto machen kann und dann kann jeder und jede selbst sehen. Aber dann nochmal Kontrollgruppe und Versuchsgruppe zu vergleichen und den richtigen statistischen Test zum Beispiel zu nehmen, ist auch was, wo in der Ausbildung momentan enorm viel im Argen liegt, weil die Leute dafür nicht geschult sind, die wissen
nie
gar
gelernt.
Nicht.
Nur wurde mir nie beigebracht. Ja. So, und ist wirklich nur so das lernst du beim Machen. Mhm. Weil ich habe dann auch meine Vorgesetzten gefragt, also als es dann darum ging, so Stammbäume herzustellen von bestimmten Tieren, und dann habe ich so gesehen, wie mein Supervisor sozusagen dann die ganzen Tests und so, und dann war ich so, hey, woher weißt du denn, welche die besten sind? Ich so, keine Ahnung, Erfahrung irgendwie, hat mir mal jemand ein bisschen gezeigt, so. Aber an der Uni lernst du es halt einfach gar nicht, so. Ist ein bisschen so, naja, irgendein weiser Mensch wird hoffentlich vorbeikommen, die sagen, du musst es so machen. Vielleicht erklärt er dir, warum. Meistens nicht, du machst es einfach. Und wenn es funktioniert, ist alles gut. Das ist schon ein bisschen, das ist auch zum Teil ein bisschen hemdsärmelig, aber ja. Gut, es ist ja auch eine Art Handwerk einfach so. Weiß ich nicht, ob der Schreinermeister einem immer genauestens alles sagt, mach mal so, es funktioniert so. Und dann
ja, ich glaube, die erste Hilfsinstanz gibt es jetzt am UKE schon. Also es gibt quasi so eine Art Notfallnummer. So
Notfallstatistiker?
Statistik, genau. Da kannst du anrufen, kannst ihnen quasi das Problem schildern und die sagen dir dann sozusagen, wie man das adressiert. Aber die bringen dir das natürlich nicht bei. Also das ist dann so, wie sagt man, Symptombehandlung, aber quasi es wird nicht nachhaltig irgendwie verbessert.
Hä, wie geil ist das? Kann ich da auch mal anrufen? Für mein Forschungsding dann so, hallo, bin ich über der Statistik-Notfallnummer? Ja. Kommt dann auch so ein Notfallstatistiker, also mit so einem Koffer rückt der dann so aus, im Krankenwagen?
Das ist,
Statistikwagen?
Ist durchaus möglich, wo dann so ein P-Wert ist, der so ein Heftpflaster drüber geklebt hat.
Geil.
Ja, im Zweifelsfall kann ich dich ja als Hiwi anstellen und dann kannst du das auch offiziell.
Ich glaube, ich frage einfach dich.
Das geht natürlich.
Sparen wir mal den ganzen komischen Nepotismus-Kram und ich frage einfach dich. So. Du bist mein Statistik-Notfallsanitäter. Mhm. Aber ja, ist schon, das ist, finde ich, eine fantastische Vorstellung. So, weißt du, von wegen. Dann kommt ja endlich hier, wir brauchen einen Doktor und dann bist du halt Doktor der Mathematik. So. Ja. Das ist einfach dein Moment. Hast du wieder, oh nein, ich hab wieder, geht der Pieper los, oh nein, ich bin Doktor, sie brauchen mich. Ja, was denn für ein Doktor? Ja, Doktor der Mathematik.
Ja, bei uns klingeln immer diese ganzen alten Mobiltelefone, quasi wenn die Leute zu einem Notfall in die Chirurgie gerufen werden oder so. Und meins klingt dann einfach, oh, da hat wieder jemand gesagt, naja, es ist noch nicht signifikant, aber wir müssen einfach noch ein paar mehr messen.
So, ach schön. Ja, find ich charmant, so ein Statistik-Notfalldienst. Ja. Ich find's geil, wir dachten, die Folge wird voll kurz, weil wir nur eine Geschichte haben und dann ging's, dann fiel mir das Wespenpaper. Das war nämlich das, was ich eigentlich auch vorbereitet hatte. Kann mir nichts merken wegen Covid, Post-Covid-Zeug. Und im Erzählen fiel mir wieder ein, dass ich das gerne im Podcast erzählen wollte. Jetzt habe ich es getan, bisschen unstrukturiert dann halt, weil es jetzt wirklich nur so eine Erzählung war und ich sowieso nicht mehr strukturiert denken kann. Aber abgesehen davon finde ich es sehr gut, dass wir darüber geredet haben. So. Aber das ist doch eine richtige Folge. Vorher noch angekündigt, ich würde eine ganz kurze Folge, jetzt haben wir wieder fast eine Stunde. Okay, es war eine ganz kurze Stunde.
Haben wir noch eine Frage, ist die Frage.
Ah ja, warte mal. Die Frage.
Aber, also haben wir noch eine Frage, ist die Frage oder wie?
Was war das schlechteste Paper, das du jemals gelesen hast? Worum ging es da und warum war es so schlimm?
Boah, also mein generelles Problem ist ja, ich habe so ein enorm selektives Gedächtnis, einen sehr selektiven Mentalzustand. Da auch wieder eine Anekdote, ich weiß nicht, ob ich hier im Podcast schon mal erzählt habe. Ich hatte einen Kollegen, als ich noch in Heidelberg war, Sandeep, enorm, also richtig schlauer Typ, ist mittlerweile Professor am Indian Institute of Technology in Indien, logischerweise in Mumbai. Und wir haben zusammen Mathevorlesungen besucht am Deutschen Krebsforschungszentrum. Und da wurde jede Woche, gab es eine Vorlesung, die wurde aber immer von unterschiedlichen Personen gehalten. Und deswegen hat die Qualität der Vorlesung nicht nur mit dem Thema geschwankt, sondern auch halt mit der Person, die Vorlesung gegeben hat. Und da gab es halt auch Vorlesungen, die einfach irgendwie stinklangweilig und nicht gut waren. Und ich habe da so einen mentalen quasi Notfallmechanismus, dass ich einfach einschlafe. Und zwar sofort. Und Sandeep konnte das nicht und der ist fuchsteufelswild geworden und hat mir dann immer einen Ellenbogen in die Seite gerammt und hat gesagt, ja, das kann doch nicht sein, dass ich mir hier diesen Mist anhören muss und du da einfach wegpennst. Und ich glaube, genauso ist es mit schlechten Arbeiten. Also wenn ich die lese, ärgere ich mich richtig. Also ich ärgere mich dann ja auf mehreren Ebenen. Zuerst ärgere ich mich, dass man so einen Murks überhaupt veröffentlichen konnte und dann jetzt irgendwie Reputation, also generell erstmal Zitate kriegt für was, was halt schlecht ist. Weil auch hatten wir eben auch das Beispiel, wenn was schlecht ist, wenn man das dann zitiert, einfach nur um zu sagen, dass man was Gegenteiliges gefunden hat oder so oder warum das nicht valide ist, dann ist das ja erstmal für die Leute, die nur auf die Zitate von der Veröffentlichung gucken, als Qualitätsmerkmal, ist das ja erstmal positiv. So, also das ist eine. Also, und dann auch, dass eben dieses wissenschaftliche System, was ja durch diesen Begutachtungsprozess eigentlich darauf ausgerichtet ist, genau sowas auszuselektieren, dass das anscheinend ja auch nicht funktioniert hat und das dann wiederum schlechtes Licht wirft auf alle anderen Sachen, die halt seriös irgendwie veröffentlicht sind und gut veröffentlicht sind. Und und deswegen weiß ich ad hoc auch irgendwie nichts. Vor allem, und das ist vielleicht auch der dritte Aspekt, ich denke dann irgendwie immer, dass ich es einfach nicht raffe.
So, ja, das denke ich auch immer.
Was offensichtlich halt ein Widerspruch ist. Und dann denke ich mir, aber vielleicht raffe ich es auch einfach nur nicht. Ja. Und das passiert mir tatsächlich ganz, ganz häufig. Was wir jetzt didaktisch gemacht haben am UKE, was ich auch ganz toll finde, ist, dass wir Veröffentlichungen besprechen und dann unter den Studis unterteilen wir die in zwei Gruppen und die einen müssen Argumente dafür sammeln, warum man dieses Paper, warum man diese Veröffentlichung so akzeptieren kann und die anderen müssen Argumente dafür sammeln, warum man das eigentlich ablehnen müsste. Und dann gibt es immer so ein Streitgespräch. Das ist eigentlich ganz cool.
Das ist echt cool.
Und was man dabei lernt, ist tatsächlich, dass bei jeder Veröffentlichung, und sei es in Nature Cell Science, man findet immer was, was man kritisieren kann. Ja. Und genauso auch, wenn was irgendwie veröffentlicht ist, auch wenn es nur ein kleines, nischiges Journal ist, aber wenn es einen Begutachtungsprozess durchlaufen hat und das jetzt nicht eben so ein Predatory Journal ist, also so ein Raubtierjournal, findet man auch immer was, was irgendwie gut gemacht ist. Zumindest.
Ist wirklich so. Also wir haben ja auch in unserem Lab-Meeting, jede Woche sprechen wir ein Paper durch. Ich muss jetzt wieder das nächste mitbringen, muss ich mir noch raussuchen. Mhm. Und das ist wirklich immer so, also da ist dann halt auch immer die Frage, was gut, was schlecht. Ja. So, und dann, man findet immer, egal wie gut oder schlecht es ist, für beides Argumente. Die Frage ist, was überwiegt halt so, ne?
Dann wäre die Frage an dich, was war das schlechteste Paper, was du je gelesen hast und warum ist es das Wespenpaper?
Ja, also ich stell mal vor, jemand macht sowas mit 5000 Barcodes oder mit 10.000 Barcodes oder so. I don't know. Mhm. Ich weiß nicht. Wie viel Hybris muss man haben, so eine Scheiße durchzuziehen. Das ist schon ziemlich, und einfach so jahrhundertelange Taxonomie Füßen zu treten, ja. Weil man vor allem selber kein Taxonom, sind ja keine Taxonomen. Ja. So, das sind einfach Genetiker, die dachten, ach Mensch, wir haben die Lösung für die Taxonomie. Und mal zu überlegen, dass es vielleicht einen Grund gibt, warum man in der Taxonomie das nicht so macht. So, dass man vielleicht mal die Experten fragen, die Expertinnen. Aber nein, man weiß es ja besser, weil man kann nämlich eine Zentrifuge bedienen.
So. Die haben die Entomologie nie geliebt.
Ja, ist wirklich so. Ja. Ich hoffe, die kriegen ganz viele Wespenstiche beim nächsten Urlaub. Nicht so viel, dass es gefährlich wird, aber schon so viel, dass es sie nervt. Und dass die Wespen aber dabei sich nicht verletzen. Weil die können ja mehrfach stechen, dass sie dann wegfliegen können. Da haben sie nun dann mal gezeigt. 200 für jeden. So, Jasmin ruft wieder zu Gewalt auf. Oh Mann. Er heißt wieder wie bei der einen Folge so. Jasmin ruft zu Gewalt auf. Also könnt ihr gerne wieder euch beschweren. So, ich glaube, jetzt sind wir wirklich durch. Ja. Jetzt hier, genau eine Stunde ist jetzt. Ja. So, hast du noch was?
Ich habe mich nur gefragt, wenn wir jetzt wieder so Aufrufe machen, so folgt uns in den sozialen Medien, weil wir können die Kanäle gar nicht mehr nennen, weil bis die nächste Folge rauskommt, heißen die wieder alle komplett anders.
Ja, ist echt so. Also ich habe meine Twitter-X-Profile gelöscht, meine großen, La Vie Vagabond und Waldräubers. Und weil kein Bock irgendwie, Musk ist ja mittlerweile komplett rechtsextrem, also mit von wegen Flüchtlinge ertrinken lassen und also lauter so ein Zeug. Irgendwie
das, hat jetzt irgendwie Post von der AfD
ja, genau, das war das. Darum ging das. Ja, genau. So, der ist komplett ekelhaft da. Es sind auch wirklich nur noch so rechte Idioten dort, so hauptsächlich. Und deswegen bin ich jetzt bei Blue Sky. Da findet ihr mich auf Deutsch unter La Vie Vagabond, wie gehabt. Auf Englisch. Ich habe da auch einen englischen Account, weil ich dachte, cool, neue Chance, mich mit englischen, englischsprachigen oder internationalen Menschen zu verbinden. Da heiße ich Tired Megafauna, also müde Megafauna. Und da teile ich auch Illustrationen und so. Und ansonsten findet ihr mich auf Instagram. Also Blue Sky und Instagram. Dich, Lorenz?
Ich bin immer noch überall, aber ich nutze das eher so.
Ach, als Mastodon, stimmt.
Ausgabe. Ich muss das auch immer, wenn ich diese Seminare gebe zur Wissenschaftskommunikation, muss ich immer sagen, dass ich halt nicht so sehr mit meiner Community interagiere, wie ich das vielleicht tun sollte, aber ich komme einfach nicht dazu, weil, also ich meine, ich bin halt im, oder also das soll jetzt keine Rechtfertigung sein, weil andere Leute schaffen es ja auch, aber.
Hä, aber du musst es doch gar nicht schaffen, du musst, also das gibt es da doch gar nicht, Rechtfertigung, du kannst es auch halten, wie du willst.
Also ich bin halt gerade auch echt ziemlich beschäftigt, weil ich einen sehr, sehr großen Antrag schreibe in meinem Hauptberuf als Wissenschaftler und Forschungsgruppenleiter. Und und da komme ich, also ich will die nicht ganz verweisen lassen, deswegen haue ich da schon immer mal wieder was raus. Deswegen freue ich mich natürlich auch, wenn ihr mir da folgt oder so. Aber seht es mir nach, wenn ich nicht immer dann noch irgendwie kommentiere oder sowas. Da komme ich halt einfach nicht dazu.
Ja, ist bei mir eigentlich auch so. Also wirklich gut nutze ich nur Instagram. Damit komme ich irgendwie klar, da habe ich meinen Timeline, da muss ich nicht irgendwelche Retweets oder irgendwas von rechten Idioten irgendwie da dauernd irgendwo haben oder so. Das ist eine schöne kleine Blase, in der ich da schwimme. Anderes halte ich psychisch auch alles nicht sehr gut aus, weil es mir momentan nicht so gut geht psychisch. Also von daher das und Blue Sky da international, auf dem Account mache ich mehr, mein deutschen Account mache ich nicht so viel. Schon ein bisschen was, aber nicht so viel wie am internationalen, weil ich einfach mich echt fertig bin, wenn ich den ganze Zeit deutsche Politik in der Timeline habe. Und deswegen das. Und bei Mastodon, da findet ihr mich ja auch. Und da folge ich eigentlich auch hauptsächlich irgendwelchen Pflanzenleuten und so. Insektenmenschen. Insektenmenschen. Menschen, halb Mensch, halb Insekt. Was wärst du gerne? Oh, warte. halb Menschen, halb eine andere Hälfte darfst du dir aussuchen.
Pinguin.
Pinguin, hast du es nicht schon mal gesagt, so was ähnliches, dass du gern Pinguin wärst?
Also ich finde viele Kombinationen mit vielerlei Tieren gut.
Okay, Pinguin. Was findest du gut am Pinguin?
Eule. Naja, also sein Fett.
Ja.
Und sein, dass er aber trotzdem Vogel ist.
Der ist immer schön warm.
Ja. Und er kommt immer im Frack.
Ja, ist immer gut angezogen, hast du recht. Ja, da gibt es ja in den Folgen, die wir dann hochladen vom Festival, gibt's ja auch einen Pinguine.
Das ist richtig, das war nicht intentioniert. Aber
das siehst du mal. Finde ich gut. Ja. Ja. So. Also jetzt können wir wirklich mal abbinden. Jetzt schon 1:03.
Gut, dann hau mal das Outro rein.
Ach ja, korrekt.
Macht's
dann
gut.
Wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Es ist heute Sonntag. Und hoffen,
Feiertag ist eine kurze Woche.
Genau. Und ich hoffe einfach, dass wir es jetzt alles wieder gebacken kriegen, es wieder regelmäßig zu machen, dass ich nicht dauernd krank wäre. Das wäre sehr schön. Und habt eine schöne Woche. Ciao.
Mach's gut.